Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena. Hi Lena.
Hi.
Wie sieht's aus bei dir?
Ja, gut. Ich muss aber ein bisschen schmunzeln über unser Intro. Das muss ich jetzt einfach einmal loswerden.
Ja, manches ist professionell, anderes improvisiert.
Genau, das kommt, wenn wir unsere Tasten haben.
Ja.
Wenn wir, ich hab ne Zahl im Kopf,
okay,
wie viele monatliche ZuhörerInnen wir haben.
ZuhörerInnen haben.
Genau, dann kriegen wir unser Board. Soundboard nennt
man das. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. X gleich.
Ja, stimmt. Oh, worum geht's heute, Chrissy?
Heute geht's um das Thema Sequencing, was zumindest wahrscheinlich diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Yoga auskennen, als Begriff kennen. Und wir haben es, glaube ich, auch schon mal eingeführt. Das ist so ein bisschen die Abfolge, die Reihenfolge von, man könnte jetzt sagen, in einem Training von Übungen. Oder im Yoga sind es Asana, vielleicht auch Pranayama, Meditation. Also, dass wir einzelne Übungen, Module, wie auch immer wir arbeiten, quasi in einer sinnvollen Reihenfolge hintereinander bringen. Und uns geht es ja heute eigentlich auch darum, dass wir nochmal so ein bisschen uns drüber unterhalten, was wir glauben, welche Reihenfolge, welche Form von Atemmuster, Bewegungsmuster und auch Nervensystemreaktion erzeugt.
Ja, also wie sich Sequencing letztendlich auf Atmung, Bewegung und Nervensystem auswirkt.
Ja, genau.
Ja. Ja, ja,
weil im Prinzip ist das Sequencing ja eine Art, also das hat natürlich ganz viel Didaktisches, ne, und es ist so mit einer Art Lernarchitektur im Prinzip, die wir Schülern und SchülerInnen vorgeben oder auch uns selbst, wenn wir einen eigenen Trainingsplan oder eine Praxis oder sowas machen. Ne? Wir können Intensität oder Belastung dosieren. Wir erzeugen damit natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Ne? Es gibt ja auch psychologische Effekte, Primacy, Recency-Effekt und so. Was machen wir am Anfang, was machen wir am Ende? Das bleibt manchmal in Erinnerung. Natürlich aber auch, wie viel Zeit wir für bestimmte Übungen Blöcke einplanen für Blöcke, ne? Das lenkt die Aufmerksamkeit. Natürlich auch unser verbales Cueing steuert die Aufmerksamkeit. Und letztlich kann es auch eine Form von Beziehungsgestaltung sein, weil ich im besten Fall das ja ein Stück weit anpasse an die Menschen, die vor mir sind. Beziehungsweise andersrum, wenn ich es nicht tue und Menschen, die vor mir sind, ne, was weiß ich, viel zu schwere Übungsabfolge unterrichte, ne, dann macht das in den meisten Fällen ja auch was mit der Beziehung, wahrscheinlich auch mit dem Selbstwert oder mit dem Gefühl der Menschen, die in der Klasse sind, aber wahrscheinlich denken die sich dann auch irgendwas über mich.
Ja, voll.
Und im coolsten Fall gelingt es halt, das gut aufeinander abzustimmen, ne?
Ja, total. Und da gibt es halt, glaube ich, da würde ich jetzt sagen, ist egal, ob im Yoga oder in Trainings oder jetzt in meinem Fall in Bewegungslehre-Sling-Klassen, Breath and Motion oder Ähnlichem, gibt es immer diese Architektur, diese Lernarchitektur und vor allen Dingen die Wechselwirkung zwischen Bewegung, Atmung und Nervensystem und wie wir Menschen abholen.
Ja.
So.
Und genau.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht einmal die Prinzipien besprechen, die wir so in unseren Teacher-Trainings gelernt haben, vor allem im Yoga-Kontext. Ich kann dann vielleicht auch dazu nochmal sagen, was ich mir so genommen habe, um das vielleicht auch in anderen Trainingsmomenten einzubauen. Muss ich gerade kramen. Das ist so verrückt, diese Prinzipien, die sind ja so drin, ne?
Ja.
Auf jeden Fall leicht vor schwer,
genau.
Also vom Einfachen zum Schweren, vom Stehen zum Liegen.
Also vor dem Hintergrund, dass man möglichst effizient quasi, dass man nicht die ganze Zeit, jetzt steh bitte auf und jetzt setz dich wieder hin, jetzt leg dich mal hin und jetzt setz dich mal wieder hin, sondern ne, dass man das in Blöcke aufteilt, genau.
Da kann ich jetzt direkt einen Fun Fact erzählen.
Ja.
Das ist ja im Prinzip, da halte ich mich 0,0 dran in meinen Ü60-Klassen.
Okay.
Weil die Menschen, die halt älter werden, worauf haben die keinen Bock mehr?
Aufstehen und hinsetzen. Ja. Und das, dann ist quasi dein Sequencing ja schon ein didaktisches Mittel. Ja,
genau. Mhm. Und da ist nämlich das Prinzip halt vom Stehen zum Liegen, das ist quasi das Mittel, das nicht zu tun.
Das finde ich auch total spannend, weil eine These, die wir heute in den Raum stellen, ist, dass jedes Sequencing eigentlich auch schon unsere vorhandenen Muster verstärkt.
Ja.
Und wenn wir jetzt, das wird ja überhaupt nicht bei allen älteren Menschen zutreffen, davon wollen wir gar nicht ausgehen, aber wenn es Menschen gibt, die ja, das vielleicht auch so abgespeichert haben, so okay, erst muss ich irgendwas machen, oh, und danach kann ich mich auf die Couch legen endlich. Ne? Ja. So, dann ist vielleicht auch genau so ein, ja, die emotionale Reaktion sozusagen, die bringe ich ja mit und die ist dann auch da, wenn ich das Training auch so aufbaue, ne? Dass ich, okay, ich stehe erst so und ja, jetzt kann ich mich hinlegen und dann ist zum Beispiel die ganze Spannung raus, ne? Oder
ja. Und die Wechselwirkung, wenn man das dann halt quasi als Anti-Muster einsetzt sozusagen und sagt, so, ich stehe jetzt auf und dann setzt du dich wieder hin und legst dich sogar hin. Mhm. Und aus dem Liegen aufstehen ist natürlich noch mal anspruchsvoller, ja, als jetzt nur von einem Stuhl oder aus dem Sofa wieder aufzustehen. Und das ist auf jeden Fall spannend, was da passiert. Also auch bei energetisch, bei den Menschen so. Und dann gibt es natürlich halt auch Atemmuster, die sich anpassen, weil es anstrengend ist, weil Aufregung dazu kommt. Und haben wir eigentlich im Prinzip beim Sequencing zum Atem? Nee, ne? Zum generell Atem führt Bewegung.
Mhm. Ja. Aber das ist, glaube ich, kein Sequencing-Prinzip.
Nee.
Ja. Ja, sondern einfach ein grundsätzliches Prinzip. Genau. Und du sagst, da kommen dann Bewegungsatemmuster und so weiter mit. Und cool ist dann ja auch, oder es ist immer die Frage der Intention. Aber wie ich dich verstehe, willst du ja in dem Fall im Training dann eine andere Lernerfahrung ermöglichen.
Ja,
ne? Du willst bewusst ein bestimmtes Muster, was wir kennen,
durchbrechen.
Erst stelle ich mich hin, dann setze ich mich hin, dann lege ich mich hin. Und anfangs ist es anstrengend, dann wird es weniger anstrengend. Ja. Das willst du damit durchbrechen und somit den Menschen eine andere Lernerfahrung ermöglichen.
Genau.
In der Hoffnung ja auch wahrscheinlich, dass nehme ich jetzt auch mal an, dass sie da irgendwo für sich mitnehmen, ah, okay, und wenn ich einmal liege, kann ich auch wieder aufstehen und es ist trotzdem nicht ganz so schlimm.
Ja, genau.
Es ist vielleicht anstrengend, aber es geht.
Ja, und das funktioniert. Und jetzt bin ich bei Lena 10-mal in einem, also manchmal übertreibe ich halt auch.
Mhm.
Dann, das heißt übertreibe, aber das ist halt auch
Komfort. Also willst du dann das rauslocken?
Ja,
sozusagen.
Rauslocken, genau. Es ist ja auch wieder so, also ich, das ist vielleicht auch für mich so ein Prinzip. Wir haben die Komfortzone. In der Komfortzone bewegen wir uns. Das machen wir einfach mit unseren Mustern.
Mhm.
So, das sind die Bewegungsmuster aktiv. So, und wenn ich mich aber jetzt außerhalb der Komfortzone bewege, komme ich ja in den Lernbereich rein.
Ja.
Und in diesem Lernbereich, dann wird es halt anstrengend.
Weil ich ja auch nicht mehr auf meine automatischen Muster unbedingt zurückgreifen kann. Ne?
Ja, so. Und da fängt dann ja Lernen an.
Ja.
Und da setzt dann im Prinzip die physiologisch und auch neurophysiologisches Lernen an.
Also Lernen genau als Grundstein oder ja auch als Grundstein für Veränderungen.
Ja,
ne?
genau. Und das Wichtige, was ich nur finde, ist, dass die Menschen wieder zurückkommen in die Komfortzone und nicht in so einen Terrorbereich kommen, weil dann ist Lernen halt nicht mehr möglich.
Ja.
So, und das ist das Wichtige, was ich glaube, das ist vielleicht, also hatten wir jetzt, hatten wir heute so noch gar nicht im Vorfeld drüber geschnackt, aber das ist, glaube ich, für mich auch so ein Prinzip geworden.
Mhm.
So neben, vielleicht auch sogar ein oberstes Prinzip. Ich weiß gar nicht, haben wir denn noch mehr Prinzipien beim Yoga, außer vom Einfachen zum Schweren und vom Stehen zum Sitzen?
Noch so vielleicht energetisch,
ja,
dass wir wie so ein oder zwei Berge oder Wellen oder sowas haben, ne? Das sozusagen dass wir sanft starten und dann moderat steigern bis zu einem bestimmten Höhepunkt. Und dann könnte man das auch so nochmal machen. Es gibt bestimmt noch andere, sag ich mal, wie so Belastungsmuster oder sowas, die man jetzt so abbilden kann. Aber es ist kein Zickzack, also kein Sägeblatt oder so, dass wir, das wäre vielleicht in so einem High-Intensity-Training oder so, ne?
Ja, oder wenn die älteren Damen und Herren zehnmal genau, aufstehen. Zehnmal das wäre genau. Zickzack. Aber ja. es ja. ist im Lernbereich. Also es ist halt kein HIT. Ja. HIIT wird es genannt. Ja. Ne? Genau.
Genau. Ich glaube, bevor wir gleich weiter zum Yoga kommen, da gibt es natürlich dann auch noch mal je nach Stil oder Richtung bestimmte Abfolgen, vielleicht von, also bestimmte Blöcke, ne? Wann kommen Vorbeugen, wann kommen Rückbeugen, so eine Art von Reihenfolge, aber da können wir vielleicht gleich einsteigen. Du wolltest noch mal was sagen zum Grundprinzip für dich in der Lernzone, dich aufzuhalten.
Ja, also ich glaube, dass das für mich einfach ein sehr starkes Grundprinzip geworden ist, weil das halt also Bewegungsmuster, Atemmuster und nervensystemische Muster mit schätzt. Weil wenn ich in diesem Lernbereich bin, entwickle ich alles drei gleichzeitig weiter. Mhm. Und habe einfach die Möglichkeit, über, ich sag mal, die Steuerung dieses Lernbereiches, über die Intensität, über die Länge, über ja auch bis wohin kann ich kicken in diesem Lernbereich, auch pro Person, das ist auch unterschiedlich, um dann wieder runterfahren zu können und so eine Art Verarbeitungsprozess in Gang zu setzen oder zu sagen, hey, jetzt hast du gerade was richtig Anstrengendes gemacht und dann jetzt mach mal gerade, was du kennst. So, dann darf sich das so setzen. Und ich glaube, dass das so in allem, was ich bisher so gemacht oder was ich so mache, eigentlich ein sehr starker Treiber geworden ist oder Antreiber will ich nicht sagen, aber wie so eine Maxime. Mhm.
Ja. Also auch nervensystemisch dann wieder zu pendeln, wenn wir dann erst quasi so ein bisschen aktiviert waren, dann wieder auch in so einen Entspannungsmodus zurückzukommen.
Ich glaube, da dann halt auch wieder so ein bisschen, und das sind alles, also von all dem, was ich jetzt hier spreche, sind die Basics immer im Yoga. Und wie ich das halt für mich modifiziere oder weiterentwickle, die Basics sind halt gesetzt worden in meinen TTs, so von Sibylle und Andreas.
Ja.
Und auch diese Berge, die gibt es ja in irgendeiner Weise, diese Höhepunkte, ob es jetzt weiter in den Yoga-Klassen ist, die ich gebe, oder im Sling-Training oder halt in einem Bewegungsliebetraining. So, und das sind ja im Prinzip, kann man diese Höhepunkte, vielleicht sind es Peak-Asanas im Yoga oder auch energetische Höhepunkte, nervensystemische Höhepunkte, einfach eine Abfolge von Übungen, die schwierig sind. Ja, die beinhalten ja einfach immer einen energetisch-nervensystemischen Status von Kopf und Körper.
Mhm.
Und der wird ja dann quasi, ich weiß nicht, das klingt jetzt so blöd, wie so eine Marionette, aber eigentlich habe ich ja als Teacher die Verantwortung, diese Peaks zu steuern. Das ist ja wie so ein Lenkrad, was ich in der Hand habe.
In dem Rahmen, in dem es uns möglich ist. Ja. Also in dem, was wir anleiten. Das kann natürlich sein, dass Menschen das irgendwie anders.
Natürlich.
Man kann sich wahrscheinlich auch schon am Anfang bei einer Mobilisation irgendwie so total rein.
Rein mobilisieren.
Ja, total. Das
anstrengend machen. Ne? Ich meine, die Verantwortung tragen ja immer noch die SchülerInnen selber und die Menschen, die kommen.
Genau, aber ich stimme dir voll zu, die Verantwortung zumindest das didaktisch so aufzubauen oder so anzuleiten, dass es auch möglich ist, wenn wir dem folgen, in der Lernzone zu bleiben.
Ja, aber auch wieder rauszukommen und darauf zu achten, dass nicht hier 50% der SchülerInnen so einen Terrorbereich ableiten. Ja. So, weil dann gehe ich aus einer Yoga-Klasse raus und frage mich halt so, ja, okay, ich habe halt Yoga gemacht. Eigentlich sollte ich mich so und so fühlen, aber das will ich ja auch nicht.
Voll. Und ich glaube, da ist es ja total zentral, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln oder eine Sensitivität, ob wir mit der Art, wie wir unterrichten, bestimmte vorhandene Atembewegungsmuster, nervensystemische Muster verstärken oder auch nicht. Und das haben wir vorhin schon einmal kurz gesagt, ne, es ist einfach auch ja total schwer. Wir sind ja auch nicht frei als Unterrichtende von Alltagsstress. Wir kommen vielleicht auch aus irgendeiner Situation, vielleicht nach dem Job oder, weiß ich nicht, vorher 5 andere Termine gehabt. beziehungsweise wir sind ja auch umgeben von allen Einflüssen, die dazu führen, dass das Nervensystem vielleicht eher aktiviert ist oder dass wir innerlich so ein bisschen hetzen, irgendwas abarbeiten oder dass wir in der Leistungsgesellschaft leben und irgendwie so ein Stück weit vielleicht doch im Hinterkopf so ein Gedanke ist von wegen, ah, gut, wenn ich schwitze oder gut, wenn ich Kalorien verbrenne, was auch immer man jetzt da einsetzen
kann. Ich richtig anstrenge, bis ich gar nichts mehr kann.
Genau, was dem widerspricht, irgendwie ins Fühlen, in die Verbindung zu kommen und Körper, Geist in Einklang zu bringen, Atem, Bewegung in Balance zu bringen. Also das heißt, die Frage ist ja, wie können wir so unterrichten, dass unser Sequencing nicht automatisch die vorhandenen Bewegungsmuster, die wir jetzt mal unterstellen, verstärkt, ne, sondern vielleicht teilweise eher durchbricht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das gilt überhaupt nicht immer für alle, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass grundsätzlich viele von uns häufig gestresst sind und Termine haben und uns vielleicht beeilen müssen, damit wir pünktlich in eine Yoga-Klasse kommen oder zu irgendeinem anderen Sport oder Training, vielleicht manchmal Sachen drumherum organisieren müssen, Kinder betreuen oder was auch immer pünktlich von der Arbeit loskommen, durch den Verkehr. Das sind ja schon mal alles so Punkte, wo ich schon in einem gewissen inneren, gehetzten, gestressten Zustand manchmal ankomme. Und cool ist es natürlich, wenn wir vorher dann ein bisschen Zeit haben, um runterzukommen. Es ist aber gar nicht immer gesetzt, dass selbst wenn ich eine Viertelstunde schon ganz in Ruhe im Yoga-Raum oder in meinem Trainingsraum liege, mich aufhalte, dass ich da schon runtergefahren bin. Sondern manchmal braucht es unsererseits dann ja auch diese nochmal explizite Anleitung, und zwar, dass wir Orientierung geben und Sicherheit geben.
Ja, genau. Also das Ankommen des Nervensystems zu verstärken beziehungsweise überhaupt zu ermöglichen. Also nur weil ich hier bin im Raum, heißt das ja nicht, dass mein Nervensystem schon da ist. Also im Prinzip also Lust hat auf das, was jetzt kommt, und die Sicherheit, die Orientierung und die Ruhe im Prinzip.
Gibt es da Dinge, die du auf die du achtest oder die du ansagst oder so, um das zu verstärken, diese Orientierung? Ja, auch vielleicht wirklich ein physisches, sensorisches Ankommen im Raum.
Bei den Yoga-Klassen ich spreche am Anfang immer einmal und frage, also neben einem Talk, wenn es den gibt und wenn ich gerade ein Thema habe oder wo ich so merke, hey, ich habe was zu sagen, frage ich immer, wie geht's dir heute? Und dann gucke ich einmal jeden einzelnen Menschen an oder ich gucke einmal so durch die Runde, um einmal so abzuchecken, hey, was geben die mir an Sprache, an Einschätzung zu dem, was ich an Energie wahrnehme? Um dann halt einfach auch gucken zu können, was passiert hier eigentlich heute in der Yogastunde.
Mhm. Das heißt aber, du nutzt auch schon dich selbst eigentlich als Instrument, um, ich will nicht sagen zu messen, aber irgendwie wahrzunehmen, was nimmst du im Raum energetisch wahr?
Ja, und das geht aber auch für mich darum, da, wie du ja eben auch so schön sagtest, auch die Teacher, wir TrainerInnen, YogalehrerInnen sind ja nicht davon befreit, aus einem gestressten Alltag oder aus einem Alltag, der voll ist, in die Klasse reinzustolpern. Und dieser Moment, der gibt mir immer, mich mit den SchülerInnen zu verbinden. Das heißt, durch meine Sprache und durch, dass ich einmal kurz jeden Menschen einmal anschaue, habe ich die Möglichkeit, einmal kurz eine Regulation zu kriegen zwischen, also eigentlich so eine Verbindung. Verbindung. So, und wenn diese Verbindung da ist, dann habe ich für mich das Instrument zu gucken, wie geht's mir jetzt gerade? Kriege ich das hier heute hin mit Verbindung? Und ich meine, ich werde jetzt nicht, ihr kennt das alle, es gibt auch Klassen, wo das bei mir nicht funktioniert, wo ich so voll bin und merke, ich bin gerade nicht toll in Verbindung, das funktioniert nicht. Und dann habe ich aber auch meine Mechanismen, um die Klasse einfach trotzdem gut werden zu lassen, weil ich die Erfahrung habe. So, aber ich würde sagen.
Also dafür ist es ja auch gut, wenn wir einfach so ein Grundgerüst in petto haben, auf das wir dann zurückgreifen.
Genau, das ist halt das Grundgerüst. Und in 90% würde ich sagen, aller Klassen, die ich gebe, bin ich aber da und bin in Verbindung, weil das ist mein Hauptjob. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, halt mit in Verbindung mit den Menschen zu sein. Und Ja, also vom Stehen zum Liegen, das habe ich gekippt und für mich daraus gemacht, vom Liegen zum Stehen zum Liegen. Und ich lasse die Leute.
Also auch egal welche Altersklasse.
Egal welche Altersklasse.
Bei dir.
Also, ja, genau.
Nein, so, aber du machst das ja in der Yoga-Klasse nicht permanent, sondern
nein,
am Anfang.
Nein, am Anfang. Also es geht am Anfang. Es ist, ich werde das in der Yoga-Klasse nicht, nein. Ja. Also da gilt immer noch das Prinzip, generell geht es vom Stehen zum Liegen, auf die 90, 75 Minuten bezogen. Aber ich lasse am Anfang die Leute liegen und mache ganz oft einen Bodyscan, um einfach anzukommen. Oder gehe halt in eine Atemtechnik rein, um ein Gefühl zu bekommen. Und ich frage auch oft die Menschen so, ich gebe Fragen rein, so hey, bist du gerade viel, bist du wenig, ist schnell, ist da Langsamkeit und vor allen Dingen, wo ist das im Körper? Und so, ich nenne das immer Teilchengeschwindigkeit, dass einmal so innerlich die Teilchengeschwindigkeit bestimmt wird. Und dann haben wir so Möglichkeiten, das zu verorten. Ja, genau. Und da, das mache ich eigentlich in allen Klassen. Also im Sling-Training, wie auch im Bewegungsliebetraining, wie auch beim Kinder-Yoga sitze ich immer erstmal mit den Kids, aber halt auch im Yoga. Aber wie machst du das? Hast du auch
Also ähnlich wie du auch so eine innere Bestandsaufnahme, ne? Mal irgendwie zu gucken, wie ist mein inneres Tempo, wo bin ich gerade eng. Natürlich auch sowas, das ist ja auch, also nichts, was wir hier sagen, ist etwas, was wir individuell machen, sondern es ist ja häufig auch in Yoga-Klassen verbreitet.
Ja, ja,
ne?
Klar.
Eine Erdung über das Sitzen, über die Füße irgendwie wahrzunehmen, welche Körperteile berühren den Boden oder sowas. Ne? Das gehört, finde ich, mit dazu. Das Om am Anfang zu singen, ist für mich auch so ein, also einerseits ist es so ein Ritual, andererseits haben wir da auch durch die Stimme eine nervensystemische Beruhigung eigentlich nochmal mit drin. Ne? Das ist für mich was total Schönes und Wichtiges, wo ich auch selber merke, ich fahre da nochmal runter, auch durch den Klang des Harmoniums und so. Manchmal mache ich nochmal so explizit nochmal durch den Raum zu gucken, einmal, dass unser Nervensystem realisiert, ja, okay, weil es sind ja durchaus dann doch mehrere Menschen da. Das muss ja gar nicht eine bewusste Anspannung sein, die wir wahrnehmen, aber kann ja trotzdem unser inneres System noch so ein bisschen auf, okay, ich kriege mal irgendwie noch mit, was los ist. Und wenn das einmal beruhigt ist am Anfang, dann können wir natürlich auch besser uns auf uns selbst fokussieren. Für mich gehört eigentlich auch noch mit dazu, so nicht direkt in so eine hohe Konzentration reinzustarten, sondern am Anfang so ein paar Minuten eher locker zu lassen. Manchmal auch intuitive Bewegung zum Beispiel am Anfang mit einzubauen oder vielleicht gebe ich irgendwelche Bewegungen, irgendwelche kreisenden Bewegungen oder so vor oder irgendwas schütteln oder so. Und um nochmal die Möglichkeit zu geben, auch so ein bisschen sowohl Energie abzubauen manchmal, wenn ich merke, dass oder wenn ich den Eindruck habe, ich weiß ja nicht, ob ich es merke, aber wenn ich den Eindruck habe, das ist heute dran. Oder eben auch genau erstmal über Bewegung in den Körper mehr reinzukommen.
Ja.
Manchmal auch so kreisende Bewegungen, sei es im Liegen, im Becken oder ja in der Brustwirbelsäule. Also nochmal auch vielleicht bewusst Kontakt zum Körper aufnehmen. Ab und zu mache ich auch sowas wie nochmal den Körper abklopfen oder so, so die Körpergrenzen irgendwie so bewusst zu spüren. Das mache ich nicht immer alles, sondern irgendwie so ein, zwei Elemente davon.
Ja, ich glaube, dass das, ich glaube, das ist so ein Zwischenschritt, den darf ich mehr machen. Ich finde den total wichtig, vor allem, weil das halt so ein Ankommen und ein sensorisches Fühlen, also gerade so abklopfen, gerade viel Boden fühlen. Ich lasse die Leute halt erstmal echt liegen, in die Atmung kommen. Ich weiß nicht, irgendwie ist so meine eigene Praxis, ne? Dass ich dadurch halt schon ganz, ganz viel spüre. Und dann geht's meistens in so kleine. Ich habe zum Beispiel ganz lange Katze-Kuh einfach rausgestrichen und ich mache das jetzt wieder. Aber vor dem Hintergrund, dass halt auch die Bewegungen einzeln im Becken, einzeln nur in der Brustwirbelsäule, einzeln nur in der Halswirbelsäule, dass das halt so ein bisschen isoliert wird, ja. um die dann irgendwann wieder in Zusammenhang zu bringen, ja. weil mir auch einfach aufgefallen ist, dass so viele Leute sehr fest einfach sind. Ja. In, genau, und
ja.
sowas
baue ich. Ich finde, das ist fast schon, das ist so ein Übergang. Ne? Also es hat ja. auch was mit Orientierung im eigenen Körper zu ja, tun,
genau.
aber dann natürlich auch nochmal mit feinerer Wahrnehmung. Ne? Also
ja.
gezielte ja, Muskeln oder Körperbereiche anzusteuern.
Gelenke.
Gelenke.
Ja.
Mhm. ja. Genau, ja. das finde ich auch immer einen guten und wichtigen Punkt. Manchmal, das, also genau, man kann das natürlich, wenn wir jetzt vorher schon wissen, es gibt irgendein Thema, irgendeine Peak Asana, mhm. irgendein Körperbereich, der jetzt besonders beansprucht wird, dann macht es natürlich Sinn, genau diese Bereiche vorher wirklich einmal in ganz einfachen, nicht anspruchsvollen Positionen anzusteuern.
Da habe ich mal eine Frage. Und mhm. zwar, ich habe da jetzt total viel drüber nachgedacht. Also gelernt habe ich, wenn ich jetzt eine Peak Asana habe, zum Beispiel eine Hüftöffnung und weiß nicht, ja, nimm mal eine Hüftöffnung, finde ich jetzt immer ein gutes Beispiel.
Mhm.
Dann fange ich an, das aufzubauen, also diese Hüftöffnung. Ich habe mir jetzt aber einfach die Frage gestellt, so, das ist ja gar nicht der Körper, der darauf vorbereitet werden muss. Ist so, ich stelle jetzt eine These in den Raum, mhm. sondern vielmehr das Gehirn, das checken muss, wie muss ich diese Hüftöffnung eigentlich machen? Und ich frage mich halt immer, muss ich den Körper darauf vorbereiten oder eigentlich das Gehirn?
Ich würde sagen, definitiv beides. Also, oder was heißt definitiv beides? Es wäre, glaube ich, gut, beides anzubieten, weil ich glaube, wir wissen nicht, ob das bei wem es jetzt der Körper ist, der darauf vorbereitet werden muss. Also ich glaube, dass das durchaus auch eine körperliche Komponente hat, dass es total Sinn macht, nicht mhm. direkt in irgendeine intensive Dehnung oder irgendwas reinzugehen, ne, sondern da langsam
ja.
aufzubauen. Und gleichzeitig, wie du sagst, unterstützt das natürlich, wenn ich diesen Körperbereich ansteuern kann, verhindert es eher, dass ich irgendwo kompensiere. Und das ist ja meistens ja. nochmal das besonders, wenn ich jetzt mal sage, in Anführungsstrichen ja. gefährliche, was wir gerade nicht in anspruchsvollen Positionen haben wollen, dass wir dann irgendwo, was weiß ich, im Knie, im unteren Rücken oder wo die Strukturen weicher sind, zu viel Druck haben. Ne? Und ich denke, die neuronale Bahnung sozusagen, das Ansteuern quasi übers Gehirn, ist vor allem auch insofern wichtig, als dass es uns dann überhaupt nur möglich ist, sowohl die richtige Struktur anzusteuern, ja. als auch ja mitzukriegen, wann wird es irgendwie zu viel.
Ja, voll. Ja, und dann sind wir da wieder bei dem, was du eben auch schon gesagt hast, bei Muster, also verstärken wir die Muster.
Oder ich glaube, vielleicht ist nochmal wichtig herauszustellen in deinem Punkt, nur wenn wir, also das heißt nicht automatisch, wenn wir eine Struktur irgendwie körperlich aufwärmen, vorbereiten, dass unser Gehirn da quasi mitkommt und dann wirklich auch die richtige Struktur benutzt, ja. ne? sondern ja. vielleicht braucht es manchmal spezifischere Anleitungen oder auch Beobachtungen unsererseits, um mitzukriegen,
läuft
passiert
das
jetzt ja. oder wird das gerade irgendwie kompensiert durch eine ja. andere Struktur irgendwie durchgeführt? Und dann ist es natürlich super, wenn wir das noch weiter runterbrechen können und noch gezielter irgendwie anleiten können.
Ja. Ja, aber dann
also denkst du gerade an ein bestimmtes Beispiel zum
also ich denke, ich sag mal, der Halbmond,
ja.
Das ist einer der wenigen Asanas, die ich halt nochmal kleinteiliger anleite. Und ich stelle mir eigentlich ganz oft die Frage im Vorfeld, also ich mache gar nicht so viele Hüftöffnungen im Vorfeld,
mhm.
sondern halt so klassischen im Grounding, was halt so Krieger 2 angeht, ich dann vielleicht diesen seitlichen gestreckten Winkel nochmal habe, dass ich vorher so Einbeingeschichten anleite, Balance-Sachen, dass die sich irgendwie zurechtfinden. Was ich aber ganz oft mache, ist, dass ich nochmal Innen- und Außenrotation
ja.
halt
ja.
anleite und halt in die Innen- und in die Außenrotation ja. gehe. Da nutze ich dann ganz oft auch einen Block und versuche dann quasi aus der Innenrotation eine Außenrotation der stehenden Hüfte zu machen. Also mhm. beim Halbmond ist es ja nicht die Hüfte, die öffnet, die oben ist, sondern die unten ist, quasi die vom Standbein.
Ja.
Und das ist für viele Menschen halt auf der Brainy-Ebene erstmal, also wirklich Neuro, voll tricky.
Und da macht es ja total Sinn, das zum Beispiel im Sitzen mit ausgestreckten Beinen wirklich simpel zu erklären und zu sagen, okay, wenn jetzt die Zehen nach innen kippen, dann ist es Innenrotation, wenn sie nach außen kippen, und versucht das aus der Hüfte herauszumachen, ne? Und das wirklich einen Raum zu schaffen, wo man sich genau darauf konzentrieren kann, damit überhaupt erstmal auch verstanden wird, was eigentlich nachher gefordert wird.
Ja. Ja, und dann halt
ich glaube auch dein Punkt mit körperlich oder da einen starken Fokus drauf zu setzen, auch körperlich sozusagen aufzuwärmen und vorzubereiten. Vielleicht kommt das auch mit drauf an, was meine Intention auch im Unterrichten ist. Möchte ich jetzt wirklich in eine intensive Dehnung reingehen und das gut vorbereiten oder eine lange Dehnung? Oder ist mir jetzt relativ egal, wie intensiv die Dehnung ist, und mir ist aber wichtig, dass die Menschen verstanden haben, genau, dass das Standbein so und so rotiert, ne?
Ja, genau. Ja, und das ist, was ich so spannend finde, ist, da gibt ja auch wieder dieses von leicht zu schwer. Und gerade jetzt, wenn man halt den Halbmond mal als Peak Asana nehmen würde, dann bereitet man das ja Stück für Stück vor. Das sind ja wie so Puzzleteile, die sich so zusammenfügen und dann am Ende halt ein Ganzes geben. Und das, finde ich, ist einfach ein total schönes Prinzip, was einfach auch in allen möglichen Bereichen stattfinden darf. Mhm. So, weil das halt das Ankommen und das Orientieren vom Nervensystem, wenn man wieder diesen Comfort Zone, also Komfortzone und Lernbereich nimmt, dann ermöglicht das ja überhaupt erstmal eine Lernarchitektur, in der neuronale Neuverschaltungen einfach passieren können.
Ja.
Und das ist einfach, ich mache das manchmal im Sling-Training, dass ich das Prinzip umgehe. Und die Leute in eine schwere, nicht Asana, aber Übung am Anfang lege, weil am Ende beim Krafttraining die Konzentration so gering ist. Und ich würde beim Krafttraining sogar das Prinzip umkehren und sagen, am Anfang schwer und am Ende leicht.
Ja, spannend. Ja.
Weil einfach also vor allem für den Körper, also wir können eine Komplexität haben, entweder die auf der Ebene der Muskeln oder die auf der Ebene der Gelenke, wie stehen die zueinander, aber nicht beide am Ende, das geht nicht. Ja. Am Anfang funktioniert das. So, und beim Yoga würde ich das so nie machen.
Wobei du wahrscheinlich auch da, und da kommen wir jetzt ein bisschen aufs Thema nochmal Warm-up, das ist dann irgendwo vielleicht dazwischen, zwischen dem, wo wir jetzt irgendwo gelandet sind. Aber wahrscheinlich würdest du ja auch im Krafttraining, bevor du mit einer sehr anspruchsvollen Übung startest.
Ich mache eine Atemübung.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Also Atemübung zum Beispiel zur Orientierung.
Ja, voll, genau. Absolut. Ja. Also klar, geht's in die Beine, gibt's irgendwie auch was für den Beckenboden. Da gehen wir auf jeden Fall irgendwie rein.
Du machst das ja wahrscheinlich auch nur mit Leuten, von denen du dir sicher bist, dass sie das technisch ausführen können. Ne? Also
Hildegard und Christel und Agnes und Annegret, die müssen das auch machen, also die 60 Leute.
Ja.
Und da gehe ich aber dann natürlich auf einer ganz anderen Erklärungsebene rein. Die Frage ist ja immer, wie viel Kopf braucht mein Körper? So, und beim Yoga haben wir ja null Raum für Kopf. Also da stehe ich ja nicht da vorne und erkläre jetzt, dass eine Innenrotation so und so funktioniert. Das mache ich vielleicht am Anfang in meinem Dharma-Talk oder im vermeintlichen Talk, wenn ich halt weiß, heute wird was Komplexes gemacht. Ich zeige euch jetzt hier einmal eine Hüftinnenrotation, nehme vielleicht auch ein Gelenk dazu, irgendwie ein Becken oder sowas, um denen ein Bild zu vermitteln und um die einmal so ein bisschen einzufangen, eine Sicherheit auf Kopfebene zu geben. So. Aber am Ende geht's ja dann im Yoga ganz, ganz stark um den Körper und um das, was halt zwischen Kopf und Körper die ganze Zeit an Austausch oder an Steuerung passiert.
Genau, also es ist weniger wichtig, dass wir es kognitiv verstehen und abrufen können, sondern dass der Körper es ausführen kann, durchs Spüren.
Ja. Und das ist beim Krafttraining, zumindest bei meinen Ü60-Klassen, wo halt wirklich eigentlich mehr Ü70 Leute drin sind, die brauchen halt manchmal auch 2-3 Minuten Erklärung. Und das auch jede Woche aufs Neue. Das ist so viel Wiederholung.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie oft ich da schon eine Hüftbeuge erklärt habe. Die können jetzt alle eine Hüftbeuge.
Ja.
So, das funktioniert. Ja. Und ich kann denen auch teilweise 5 Kilo in die Hand geben. Ja. Und das ist cool, weil gerade die älteren Frauen müssen halt viel für die Knochendichte machen, etc. pp.
Ja. So. Genau, und wie du sagst, am Anfang im Krafttraining eine schwere Übung ist ja auch dann das Prinzip der Aufmerksamkeitslenkung. Ja. Ne? Du nutzt eigentlich die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsphasen, die Kraftphasen und planst die für dich mit ein.
Hast du das beim Yoga schon mal gemacht, dass du am Anfang die Leute irgendwie ins Dreieck gestellt hast oder so?
Ich nicht, aber ich erinnere mich in Klassen, wo das mal war. Und
Sibylle war das mal.
Andreas hat das auch mal gemacht, genau. Und auch nachher erklärt, dass es irgendwie jetzt gerade nicht darum ging, super tief in Trikonasana zu stehen, sondern okay, alle sind irgendwie da, alle sind wach. Genau.
Es ist krass. Ich glaube, das werde ich bald mal anwenden. Da habe ich mal wieder Bock drauf. So.
Und ich meine, das ist ja auch wiederum Muster durchbrechen. Ne?
Ja, also dann, voll.
Weil natürlich, wenn wir schon 80 Mal irgendwie jemand bei mir war und weiß, wie ich das immer mache, dann kann man sich da auch erstmal so ein bisschen reinschlufen. Ne?
Total.
Ja.
Ja, und das ist einfach, ich glaube, das würde natürlich auch, wenn die Menschen jetzt so sehr aktiviert aus ihrem Arbeitsalltag ins Yoga-Studio schlendern oder fallen, holt es die natürlich total schnell ab, beziehungsweise erfordert auf jeden Fall am Anfang, dass sie da sind, also irgendwie eine nervensystemische Sicherheit. Das würde ich jetzt nicht in der Basic-Klasse machen, vielleicht auch nicht in der Medium, aber in der Practice kannst du es auf jeden Fall machen. Und
genau, also es gibt verschiedene Level, nicht überall, aber das ist so eine Grundidee, dass man Schwierigkeitsstufen im Yoga einteilt.
Ja, genau. Und Practice ist halt für die fortgeschritteneren Yogis. Und da kannst du halt von ausgehen, dass die halt da sind. Also zumindest das Studio kennen, sich orientieren können, das Nervensystem halt nicht gerade direkt in Panik kommt, wenn sie halt, also wenn sie da sind, so, nicht unsicher sind. Und es da dann einfach so ein...
In Zeiten von Urban Sports Club und so weiter kann man davon eigentlich nicht mehr ausgehen. Okay.
Aber das stimmt, da bin ich hier leider nicht... das bleibt mir in Emstetten leider fern. Wir haben Hansefit und das reicht.
Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema Warm-up.
Ja.
Also im Prinzip ist ja das den Körper vorbereiten, neuronal die Bewegung zu bahnen, das ist ja auch eine Art von Warm-up. Was glaubst du, wie viel Warm-up braucht es?
Ja. Ich schmunzle gerade in mich hinein. In mir schreit es keins.
Mhm.
Und dann fängt mein Gehirn an zu denken und sagt ja irgendwie ja doch. Und ich glaube, es braucht kein Warm-up. Es braucht aber das Bewusstsein über den Körper. Also mein Warm-up ist, ich bin mir meines Körpers bewusst. Ich weiß, wo meine Füße stehen, wo meine Knie stehen, wo meine Hüfte, wo mein Becken, wo meine Wirbelsäule ist, was heute mit meinen Schultern los ist. Und ich kann mich verorten. So. Und ich weiß, dass du das nochmal sehr frei auch gestaltest, beziehungsweise da halt den Leuten auch einfach nochmal so eine Möglichkeit der sehr intuitiven, freien Bewegung gibst, was ich total super finde. Vielleicht magst du da nochmal kurz was zu erzählen, weil ich finde das sehr, also das ist eigentlich, das finde ich richtig cool.
Viel kann ich da gar nicht zu erzählen. Also es ist einfach die Einladung, den Impulsen des Körpers, die jetzt gerade da sind, irgendwie zu folgen und gucken, wo der Körper dann jetzt gerade irgendwie hin will. Und das ist eigentlich schon sehr anspruchsvoll. Also ich gehe nicht davon aus, dass man das immer in jeder Situation irgendwie gut unterrichten kann, sondern es braucht natürlich einerseits ein Empfinden von Bewegungsimpulsen und dann auch das Vertrauen oder die Erfahrung, dass es auch möglich ist, denen dann nachzugeben, statt vom Kopf her zu steuern. Mhm. Und es braucht natürlich auch ein Stück weit Mut, wenn noch 8 andere Leute im Raum sind. Manchmal hat das ja was von peinlich oder preisgeben oder ne, ich zeige mich jetzt. Von daher würde ich das schon als was sehr Anspruchsvolles eigentlich einordnen. Ich finde es aber gleichzeitig, wenn es möglich ist in der Gruppe, ein schönes Element, weil wir natürlich aus einem Alltag kommen, wo wir meistens ja irgendwie uns regulieren müssen und es irgendwie einen Fahrplan auch gibt, was wir tun und wir meistens ja lernen müssen, Impulse zu unterdrücken und ihnen nicht direkt nachzugehen. Ja. Und ehrlicherweise ist es ja auch in der Yoga-Klasse dann so, dass das jetzt keine Praxis ist, die, also wir kommen ins Spüren, aber es geht ja weniger drum, also und jetzt habe ich mal Bock, weiß ich nicht, meinen rechten Arm zu strecken und dann mache ich das, sondern ich mache ja das, was angesagt wird. Und deswegen finde ich das auch cool, da nochmal das Muster zu durchbrechen von, ich komme aus dem Alltag und bin so ein bisschen fremdbestimmt und gebe mich dann auch wieder in fremdbestimmte Hände sozusagen. Ja. Finde ich das cool, das zu durchbrechen. Ja,
ja, voll. Ich werde das mitnehmen in meine nächsten 4 Wochen und ich werde das hier ausprobieren. Und ich werde dir beim nächsten Mal sagen, wie es war.
Ja.
Cool. Das bin ich auf jeden Fall gespannt.
Genau.
Das ist auch, also dieses Muster durchbrechen, lass uns da nochmal ansetzen.
Ja.
Ich glaube, das finde ich einfach so wichtig, weil ich glaube, dass Yoga halt total oft ein Muster bedient.
Ja.
Und das ist halt.
Magst du das nochmal für unsere Zuhörenden nochmal spezifizieren?
Ja, also in meiner, in meinem Kopf ist so, dass einmal dieses Überaktivierte, also die Menschen kommen überaktiviert, gestresst halt hier hin. Und wenn ich dann halt mit, ich sag mal, aktivierenden, vielen Rückbeugen, vielen aktivierenden Pranayama-Techniken reingehe, dann verstärke ich quasi das, was mir präsentiert wird. Jetzt hatte ich noch einen Gedanken. Dann die Symmetrie. Also wir sind im Yoga halt immer symmetrisch. Wir machen ja immer das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite genauso. Das bedient ja eigentlich überhaupt nicht, wie unser Körper funktioniert. Weil unser Körper ist ja asymmetrisch und wir haben eine rechte Seite, wir haben eine linke Seite. Und die brauchen halt auch unterschiedliche Sachen. Und unser Gehirn ist ja auch nicht symmetrisch, auch neurologisch nicht. Und da vielleicht halt auch mal Muster zu durchbrechen und zu sagen, boah, ich mache links jetzt einfach mal was anders als rechts. Oder gehe halt nicht in diese starke Symmetrie rein, weil bei keinem Menschen fühlt sich das rechte Trikonasana genauso an wie das linke Trikonasana. Das ist unterschiedlich und das darf es auch sein. Und da dann halt auch so ein bisschen den Stress rauszunehmen, weil ich glaube, dass viele das wollen, dass sich das ähnlich anfühlt. So, ich glaube, das sind für mich so die zwei meist, also die wichtigsten Muster, die wir so durchbrechen können im Yoga.
Für mich noch ein anderes, nämlich einen gewissen Zeitdruck, Hektik, was abarbeiten. Und
danke.
Das ist mir immer total wichtig. Da muss ich mich natürlich auch selber bremsen, weil ich bin auch dann in einem bestimmten Modus, aber da versuche ich mich immer sehr zu disziplinieren und wirklich selber langsam zu werden. Und ich denke auch nicht, es braucht keinen riesen Warm-up, aber ich glaube, es braucht Zeit, um den Atem, also was heißt den Atem aufzubauen, um eine Verbindung zwischen Atem und Bewegung herzustellen. Und eigentlich braucht es aber gar nicht viel Zeit. Also es geht mir nicht darum, dass man das jetzt eine Viertelstunde machen muss. Es reichen wahrscheinlich auch wenige Minuten, wenn aber die Atmosphäre im Raum so ist, dass das alles unter der Überschrift stattfindet. So, wir haben Zeit und wir nehmen uns diese Zeit jetzt und wir gönnen uns das, weil das die Grundlage ist für die weitere Praxis.
Das ist geil.
Ja. Und dann braucht es jetzt auch gar nicht super viel Zeit, aber es braucht dieses Aussteigen aus, okay, wir haben jetzt nur 90 Minuten und jetzt machen wir das und zack, sondern ja, am Anfang wirklich ganz bewusst das Tempo rauszunehmen, auch auszuhalten, dass vielleicht manche Menschen dabei sind, für die das jetzt besonders schwer ist.
Boah, das fällt mir richtig schwer.
Ich kenne das selber auch von mir als Teilnehmerin total, dass ich dann denke, jetzt habe ich mir hier extra die Zeit genommen, jetzt bin ich hier hingekommen und vielleicht noch, was weiß ich, durch den Verkehr und dann sitze ich jetzt hier erstmal, eine halbe Stunde hier liegen kann ich auch zu Hause. Oder irgendwie, ne? Also das sind natürlich Gedanken, die nicht fernliegen.
Ja, voll. I feel you.
Genau. Und dann finde ich aber gerade in der Rolle als Unterrichtende, ist es cool, wenn wir daraus aussteigen können und da ein bisschen mehr Ruhe reingeben und von unserer Seite aus die Erlaubnis geben, dass es dauern darf. oder wir einfach Zeit investieren. Heißt ja noch nicht, dass dann nicht manche Menschen trotzdem denken, boah, dann kann es mal schneller gehen und so. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass dann relativ schnell eigentlich wenn ein Teil der Gruppe sich dann darauf einlassen kann und ja, das Tempo mitgeht und dann hört man den Atem und so, dann unsere Nervensysteme gleichen sich ja auch aneinander an.
Ja, das ist so krass. Also, ich meine, ich habe ja jetzt kurzes Nähkästchen plaudern, viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich Yoga verteufel. Komme ich bei zu irgendeinem Zeitpunkt, komme ich da bestimmt nochmal drauf zu sprechen oder wie. Aber es ist einfach, Yoga ist einfach echt großartig irgendwie. Ja. Die Frage ist halt einfach, wie lässt man sich mitziehen von diesem überaktiven, schnellen, was unserem Alltag halt einfach einnimmt? Oder schafft man das auch als Lehrer, Lehrerin einfach da, einfach mal kurz einen Cut zu machen?
Mhm. Ja.
Ja, und dann ist eigentlich das wichtigste Prinzip, fällt mir jetzt gerade so ein, ich muss mich halt um mich kümmern.
Mhm.
Also wenn ich nicht zumindest 90% da stehen kann, mit Ruhe, so, dann kann ich ja all das gar nicht.
Mhm.
Das heißt, eigentlich steht an erster Stelle erstmal so, hey, wie geht's mir? Und danach gucke ich halt, was macht der Rest? Also wie, Sequencing nach vielleicht jetzt Komfort- und Zonenlernmodell mit folgenden, mit folgenden Punkten, also Tempo rausnehmen. Ich gucke, ist heute mehr Passivität, ist mehr Aktivität in der Gruppe angesagt. Dann vielleicht auch wirklich das Einfache vor dem Schweren. Ja, und das mit dem vom Stehen zum Sitzen würde ich mal so ein bisschen, oder vom Stehen zum Liegen würde ich so ein bisschen in Klammern setzen. Nicht in allen Dingen, aber in vielen. Ja, und vielleicht wirklich auch Bewegungsmuster zu durchbrechen, indem Asymmetrie im Körper mit gewahrt wird oder beziehungsweise mit stattfinden darf.
Ja,
genau. Mhm.
Ja.
So.
Ja.
Und ich glaube, dann wird das eine richtig gute Yoga-Klasse.
Ja. Ich glaube, ein Thema ist noch wichtig. Ich finde, Sequencing impliziert ja schon, oder meine erste Assoziation ist auch eine gewisse Art von Reihenfolge.
Ja.
Und ich mache jetzt mal zwei extreme Pole auf. Das eine wäre, dass ich eine feste Reihenfolge im Kopf habe und genau weiß, welcher Asana kommt nach welcher. Ich habe auch vielleicht bestimmte Gründe dafür, seien es anatomische oder aus einer bestimmten Yoga-Tradition. Es gibt ja durchaus auch Stile, wo es einfach immer feste Abfolgen gibt, ne?
Ja.
Da ist das Thema Sequencing dann jetzt für Lehrende vielleicht, also zumindest nicht im Sinne von, in welcher Reihenfolge baue ich jetzt was auf, ne? Das ist dann vielleicht gar nicht so relevant. Kann mir das ja auch sehr genau planen. Also ich komme auch auf jeden Fall daher, mir irgendwie minutiös irgendwie einen Stundenaufbau sozusagen vorher zu überlegen und aufzuschreiben. Versus jetzt vielleicht das andere Extrem. Ich mache mir gar keine Gedanken vorher und komme in den Raum und nehme irgendwie wahr, was die Stimmung ist. Und ja, es kommt irgendwas sozusagen. Es klingt ja manchmal auch so ein bisschen für manche vielleicht sogar esoterisch, ne, wenn sie dann hören, dass Lehrende durch sich hindurch fließen lassen, was jetzt gerade kommen soll.
Ja.
Also ich fand das auf jeden Fall immer am Anfang total befremdlich und muss aber gleichzeitig auch sagen, im Laufe der Jahre merke ich immer mehr, was damit gemeint ist, machen die Erfahrung. Ja, doch, also so irgendwie.
Ja, genau.
Im Endeffekt ist es so.
Ja.
Magst du da nochmal was zu sagen, wie du das empfindest?
Ja, also ich komme ja auch davon, dass ich einen ganzen Ordner mit Stundenvorbereitung alles aufgemalt und also bei mir läuft es so ab, meine Schülerinnen fragen mich am Anfang, was brauchen wir heute? Mhm. Und dann sage ich immer, nehmt euch mal einen Block und eine Decke, das ist immer gut. Mhm. Weißt du schon, was wir machen? Nö. Mhm. So, das kann ich euch gleich sagen, wenn ich weiß, wer alles da ist und wie Stimmung ist. Und dann fließt es. Mhm. So, dann die schönsten Momente sind die, wo dann einfach irgendwelche Sachen aus mir rauskommen, wo ich halt nicht wusste, dass sie da sind. Mhm. Und das sind eigentlich die schönsten Momente. Das ist einfach, dann weiß ich so, ich bin voll mit mir und in Verbindung mit jedem einzelnen Menschen oder mit dem Raum, so, mit der Energie, die im Raum ist. Mhm. Und das, was mein Gehirn daraus macht, ist ja, aber du musst dich ja vorbereiten. Das kann ja nicht sein, dass du dich jetzt einfach nur da vorne hinstellst und hier die ein bisschen Energiearbeit leistest. Das kann ja nicht sein.
Also aus meiner Sicht ist das schon diese Phase der Vorbereitung wichtig. Also ich glaube, dass das irgendwo ein Baustein ist. Dass
ja, aber das ist ja längst Zustand gelaufen. Passiert.
Genau.
Das
genau.
ist ja längst, also das sind ja die 8 genau. Jahre, wo ich jeden Tag genau. morgens praktiziert genau. habe.
Und darauf wollte ich auch hinaus. Ne? Das so. Eine ist, da, manche haben da einen kognitiven Zugang zu und müssen sich das nochmal durchlesen. Ja. Andere, genau, da läuft es mehr über den Körper. Ich würde auch sagen, irgendwie ein Stück weit braucht es wahrscheinlich beides, ne? Sich auf körperlicher, auf mentaler Ebene oder kognitiver Ebene damit auseinandergesetzt zu haben, damit so ein Grundgerüst wir verinnerlichen, aus dem wir dann quasi schöpfen können,
ja.
um dann ja Kreativität oder der Präsenz des jetzigen Moments Raum geben zu können und da dann Variationen vielleicht anzubieten, ein bisschen was umzustellen.
Ja, voll. Wobei ich glaube, dass ich im Sequencing halt entweder einen Berg oder zwei habe. Also ich würde da jetzt nicht plötzlich 4 Berge rausmachen.
Genau, deswegen meine also, ich, also das hört sich vielleicht manchmal so ein bisschen esoterisch und abgedreht an. Es läuft aber, würde ich denken, in irgendwo geregelten Bahnen ab, die darin bestehen, dass es eben manche Grundprinzipien gibt ja. oder dein Körper manche Sachen eben kennt. Und es dann auf einer nicht bewussten Ebene abruft und ja. reinbringt. Aber dennoch wurden diese Grundsteine in lange Arbeit vorgelegt.
Ja, das ist halt so ein bisschen, es gibt doch dieses, gibt es nicht so ein Sprichwort von wegen hier Früchte erntet man später oder sowas? Mhm. Ungefähr so ist das. So, mhm. Und weiß nicht, auch und manchmal gibt es die Früchte halt noch später, weil erst noch Marmelade oder ein Eintopf oder so rausgemacht wurde. Und ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass man, also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich halt nicht aufhöre, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dass ich halt nicht aufhöre, meine eigenen Klassen irgendwie zu reflektieren und auch immer wieder schaue, hey, stimmen die Prinzipien noch, die ich hier gerade für mich anwende? Stimmen sie nicht mehr, füge ich welche hinzu. Also das ist zum Beispiel in den letzten Jahren passiert, dass ich halt einfach vor allem diesen ganzen Teil um, ich unterrichte keine krassen vielen Rückbeugen mehr, außer ich spüre, die Klasse braucht es jetzt. Mhm. Die Leute sind alle schon in Rückbeugen, die kommen hier hin und sind Rückbeuge. Die brauchen das nicht noch mehr. So, das heißt, ich kann viel mehr Erdung, viel mehr Twists, viel mehr, ich sag mal, ins Ausbalancieren halt kommen, auch in die Vor-, also auch Vorbeugen finden statt, aber ich würde sagen, auch tendenziell dann nochmal in Verbindung mit dem Faktor Erdung und also genau, das ist zum Beispiel etwas, was ich so verändert habe. Mhm. So, ich freue mich aber auch auf Klassen, wo das dann wieder stattfinden darf. So.
Mhm. Und ja. Aber zu einer Reflexionsfrage kann ja dann auch sein, was soll das Nervensystem der Menschen, die in meine Klassen kommen, lernen oder mitnehmen?
Ja,
ne?
Ja, voll.
Und vor dem Hintergrund die Klasse nochmal reflektieren.
Total. Und auch einfach gucken, wie sind die Leute drauf? Also was ist deren Hauptstatus gerade?
Und ich finde, da ist vielleicht so zum Abschluss so das Thema Leistung irgendwie auch nochmal, sollten wir zumindest einmal kurz ansprechen. Ja. Ne?
Auf beiden Ebenen, Teacher und Schüler.
Genau. So. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein rosa Elefant, der im Raum steht.
Riesig.
Den wir gar nicht immer rauskriegen. Ne? Und wir können natürlich auch gucken, ob es Dinge im Sequencing gibt, die dazu führen, dass das Nervensystem weiter lernt, okay, ich muss hier leisten oder ah gut, ich bin jetzt zufrieden, weil ich was geleistet habe oder sowas, ne? Und das auch zu durchbrechen.
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, mit neuen Dingen die Menschen zu konfrontieren, um aus Leistung rauszukommen, das aber auch häppchenweise vorzubereiten.
Mhm.
Es darf aber nicht zu viel werden.
Du meinst so eine Art wie so ein Überraschungsmoment, dass ja. Ich noch gar nicht auf irgendwas, ich mache das ja immer so und so und ich muss das können, sondern dass du irgendwie was reinbringst, was
ja.
Wo ich neugierig sein muss, was ich ausprobiere und wo ja. Dieses Leistungsprinzip ja. Noch nicht greift.
Ja, voll, genau. Mhm. Und also wir haben ja diese Transition gelernt von einer Lunge-Position in Ardha Matsyendrasana, also in den Drehsitz zu gehen,
mhm.
Wo wir quasi unser Bein und dann das genau, immer das so Knie, außen, das außen Knie außen
Fuß vorbeiziehen und dann so hinter den Füßen
genau.
Absetzen.
Das ist für viele Leute sind es zu viele Bewegungsabläufe auf mhm. Einmal. Das mache ich nicht jede Woche so, sondern mhm. Das ist der Überraschungsmoment. Mhm. Und da merke ich halt immer, das holt die Leute wieder zurück. Das ist so ein, das ist wie so ein kleiner Lacher, der mhm. Einmal kurz raus darf. Wie mhm. So ein humorvoller Witz. So.
Mhm.
Und das ist einfach schön. Und dann macht man es ja dann auf der anderen Seite auch. Und dann hat das schon wieder mehr so eine Sicherheit. Und da dann halt in so ein, das dann vielleicht auch mal anzusprechen so. Hast du gemerkt, das war gerade schon sicherer für dich? Und da geht es nicht um besser so, es geht auch nicht um schlechter, sondern es geht, wie hat sich's für dich angefühlt? So. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das mache ich nicht oft, aber manchmal unterbreche ich mein, oder ich lasse die Leute weiter im Atemfluss atmen und dann gehe ich da rein und sage, hey, spüre, geh jetzt nicht da rein, was du von außen darstellen sollst oder was dir Instagram sagt oder irgendein Foto von einer Asana, sondern wie fühlt sich das gerade für dich an? Und dann gehe ich halt in verbale Cues rein und sag, hey, verändere das oder jenes oder solches und schau, wie fühlt es sich jetzt an? Um dann aus diesem Leistungsscheiß rauszukommen ins Fühlen.
Ja.
Weil darum geht's doch.
Genau. Und ich meine, das ist natürlich auch irgendwo eine Haltungsfrage. Also gerade dieses Peak Asana, also wenn wir jetzt Sequencing rein als
ja.
Ich baue hin zu einer Peak Asana auf, verstehen, dann impliziert das natürlich, dass Menschen, die vielleicht nicht bis zum letzten Schritt der Peak Asana mitkommen, sondern zwei Schritte vorher
perfekt.
Irgendwie, dann, dass es schlechter ist oder sowas. Ne? Und wenn wir aber auch neben diesem, okay, ich suche irgendeine Position und baue daraufhin irgendwie eine Klasse auf, andere Schwerpunkte vielleicht auch manchmal setzen. Ne? Das kann ja auch eine Klasse sein, die nicht auf eine besondere Position hinarbeitet, sondern
Auf was Inneres oder
genau,
halt auch auf einen Atemflow oder genau. Auf einfach nur Füße fühlen oder was auch immer.
Genau. Und wenn man auch sowas vielleicht immer mal mischt quasi im Laufe des Unterrichtens, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen und nicht irgendwie so ein Muster abspeichern, okay, das ist hier gefragt und das muss ich machen. Ne? Natürlich ist auch das, was wir, wie wir verbal unterrichten, wenn wir sagen, und jetzt, um die volle Variante auszuführen, mache
ja.
Jetzt noch das. Also da steckt ja,
ja.
Auch eine Wertung drin.
Ja,
ne? Es ist
voll.
Jetzt nicht Sequencing, sondern wieder Cueing, aber gehört, oder auch beim Sequencing können wir uns nochmal überprüfen, steckt da so ein Leistungsprinzip dahinter, denke ich, die SchülerInnen müssen
das
irgendwas
jetzt
leisten oder irgendwas können oder da und da hinkommen.
Ja, das ist.
Will ich, und das ist wieder die Teacher-Seite.
Ja, genau.
Irgendwas jetzt, leisten
ja.
Gerade. Genau.
Will ich beweisen, dass ich den Kopfstand unterrichten kann?
Ja.
Will ich beweisen, dass?
Ja.
Das ist, ja.
Genau,
aber
darum geht es halt nicht, sondern
nee.
Es geht darum, dass wir da sind und ja auch eher dienen quasi.
Genau.
Ne? Also mit dem, was du auch
ja.
Sagst, einfach spüren. In Verbindung gehen, mitkriegen, was
ja.
Ist gerade da.
Und das ist zum Beispiel den Schulterstand zum Beispiel. Das ist auch eine Position, da habe ich mich ganz lange selbst dran abgearbeitet und aber auch als Teacher. Und irgendwann habe ich einfach verstanden, dass, also ich habe gefühlt für mich, dass mein Körper da keinen Bock mehr drauf hat. Und dann habe ich den halt auch sukzessive aus meinen Klassen halt gestrichen. So, kann ja tausend Alternativen machen. Dann geht ja jetzt nicht darum, auf den Schultern zu stehen. Ich glaube, das war so der imposanteste Moment, wo ich als Schülerin selber den Leistungsgedanken zur Seite geschoben habe, weil ich mir erlaubt habe, das nicht mehr zu machen, weil ich dem Fühlen mehr Raum gegeben habe.
Und ich finde, also jetzt Schulterstand ja oder nein, das ist wieder individuell.
Ja, voll,
das
total.
Ist ein Beispiel,
damit,
aber für die,
bitte, genau.
Aber ich finde, die wichtige Frage, die dahinter steckt, die wir uns, ja, über die wir uns Gedanken machen können und die dann wieder unser Sequencing beeinflussen kann, ist, welche Wirkung soll diese Asana haben? Was ist die Idee davon? Und wie du sagst, das ist nicht zentral, jetzt auf den Schultern zu stehen, sondern zum Beispiel, es ist zentral, dass
die Energiefluss halt andersrum läuft.
Genau.
So.
Genau.
Es geht halt um eine Umkehrhaltung.
Ja.
Und da kann ich ja auch meinen Popo auf dem Bolster legen oder mein Sacrum und die Beine nach oben machen.
Und wenn wir da den Kern von der Position verstanden haben, können wir dann ja auch entsprechend
anpassendes Sequencing.
Genau.
Ja. Und dann kann es auch manchmal, also um jetzt nochmal das Prinzip von leicht zu schwer aufzugreifen, dann kann es auch einfach von leicht zu leicht gehen. Also es muss ja nicht von leicht zu schwer gehen.
Ja.
Das kann, manchmal ist von leicht zu leicht wesentlich schwerer als von leicht zu schwer, weil dann der Kopf im Sequencing vielleicht viel mehr zu tun hat und kontrolliert werden mag. So. Ja.
Ja.
Gibt's noch irgendwas?
Vielleicht, dass Shavasana auf jeden Fall dazugehört.
Ja,
genau. Ja. Einfach, also auch das ist ja so ein Muster, wo wir vielleicht denken könnten.
Dann können wir heute mal lassen.
Genau, weil wir ja oft verbinden, wenn wir was Aktives tun, das ist gut, dann leiste ich was. Ach so, und jetzt dieses am Ende da rumliegen, das kann ich mir ja sparen. Da kann ich in der Zeit ja lieber schon wieder was anderes machen.
Nein. Genau. Kannst du nicht. Du liegst.
Und dieses Muster ist auch gut zu durchbrechen. Ne? Es hat natürlich seinen Sinn und seine Funktion, einfach, dass wir integrieren können, was wir erlebt haben, getan haben.
Ja.
Und auch gerade das mal nicht im Tun zu sein, sondern den Modus aktiv zu durchbrechen. Das ist eigentlich auch so ein Grundprinzip vom Sequencing.
Ich mache Shavasana in allen Klassen. Es gibt keine 8 bis 10 Minuten wie im Yoga.
Ja.
Aber es gibt zumindest immer 2 Minuten und davor noch eine Atemübung zum Runterkommen. Das heißt, all in all liegen wir auf jeden Fall mindestens 3-4 Minuten. Und es ist egal, ob das jetzt Sling, Bewegungsliebe, Kinder-Yoga, Breath and Motion, scheißegal.
Kann man auch übertragen noch auf andere Sportarten, Bewegungs-,
ja, also Folgen, ne? Und da vielleicht auch sogar für die ZuhörerInnen als kleinen Tipp für zu Hause, wenn du in eine Sportklasse gegangen bist, die dich echt herausgefordert hat, leg dich zu Hause einfach noch mal 10 Minuten hin. Also aktives Shavasana liegen quasi. Nicht jetzt ins Bett und pennen, sondern wirklich leg dich auf den Boden, auf eine Matte, spür den Boden, lieg dort und sei einfach aufmerksam, unaufmerksam und versuch einfach zu sein. Das hilft manchmal mehr, als wir denken, wenn so, gerade für so Regenerationsprozesse und um das Nervensystem einfach wieder runterzubringen.
Vielleicht noch dann jetzt yogaspezifisch ein letztes Prinzip, was wir beide auch so unterstreichen würden, ne? Nach Mark Whitwell, so dass Asana, Pranayama, Meditation ein ineinander übergehender Prozess ist. Ne?
Ja.
Dass wir es also nicht hart irgendwie voneinander trennen müssen oder auch nicht zwingend am Anfang so und so viele Minuten still sitzen und meditieren müssen, sondern ja auch eben der Zustand in Shavasana, nach Shavasana, da noch einen Moment irgendwie zu sitzen, in Ruhe zu sein. Das kann die Meditation dann für die Klasse auch umfassen.
Voll. Und Marc macht einfach ganz viel aus dem Gefühl heraus und einfach ganz viel aus dem Herzen. Und so auch das Sitzen am Ende.
auch mit langjähriger Praxiserfahrung. Ja. Ja, cool.
Ja, soweit.
Soweit.
Ich wünsche euch ZuhörerInnen noch einen coolen Tag. Bis zum nächsten
Macht's
Mal.
Macht's gut. Und wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr denkt, hä, habe ich gar nicht verstanden. Oder was auch immer euch durch den Kopf gegangen ist. Wenn ihr es cool fandet, natürlich auch gerne ein Like da lassen. Abonnieren
uns. Bis bald.
Ciao.
Ciao.